Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
You've lost massive areas of forest to provide number one food.
Riesige Waldflächen sind hier verschwunden, um Lebensmittel anzubauen und Energie zum Kochen zu gewinnen. Es ist also kein Wunder, dass Zyklone hier immer häufiger und stärker werden. Und zwar nicht wegen steigender CO2-Werte in der Atmosphäre, sondern wegen der massiven Abholzung in dieser Region.
Die Rede ist von Mosambik. Das Land gehörte laut German Watch, der Umwelt- und Entwicklungsorganisation, zu dem Land, das 2019 weltweit am stärksten von extremen Wetterlagen betroffen war. Grund dafür war und ist die massive Abholzung der Wälder im Land. Bisher konnten die Menschen jedoch nicht auf diese Abholzung verzichten. Doch der Zyklon Idai scheint ein Umdenken eingeleitet zu haben. Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Die Menschen in Mosambik finanzieren mit der Abholzung ihre Existenz und gleichzeitig leiden sie unter ihr. Unsere Reporterin Leonie March hat Menschen in der bitterarmen Region Beira besucht, die 2019 vom Zyklon Idai komplett verwüstet wurde. Und sie stellt ein Projekt vor, das einen Ausweg bietet, aber das bisher von den Einheimischen skeptisch betrachtet wurde. Das scheint sich nun zu ändern.
Der alte Mann hat den ganzen Vormittag lang geschuftet. Er hat einen Baum gefällt und mit einer Axt zerteilt. Die größeren Stücke hat er säuberlich aufgeschichtet und die kleineren zu Holzkohle gebrannt. Etwa ein Dutzend Säcke Holzkohle kann Domingos Andrada nun verkaufen. Der Erlös reicht, um ein paar Wochen zu überleben. Der alte Mann lebt in einem kleinen Dorf im Distrikt Nampepe, etwa anderthalb Stunden landeinwärts von der mosambikanischen Hafenstadt Beira entfernt. Seit 30 Jahren produziert er Holzkohle.
Als ich 1992 hierher zog, war die ganze Landschaft noch mit Wäldern bedeckt. Sie waren teilweise so dicht, dass man kaum durchkam. Aber jetzt ist der Wald verschwunden. Deshalb läuft das Geschäft mit der Holzkohle nicht mehr so gut wie früher, als viele davon gelebt haben. Damals konnte ich es mir auch noch leisten, ein Motorrad zu kaufen. Damit fahre ich heute nach Beira und kaufe dort Trockenfisch, den ich hier wieder verkaufe. Denn von Holzkohle allein kann ich nicht mehr leben. Und andere Jobs gibt es hier nicht.
Etwa 200 Familien leben in der Nachbarschaft, verstreut in kleinen Häusern. Strom gibt es hier nicht, so wie in den meisten ländlichen Regionen. Gekocht wird auf offenem Feuer. Entsprechend groß sei der Bedarf an Feuerholz und Holzkohle, sagt Alan Schwarz. Er ist einer der angesehensten Experten für nachhaltige Waldwirtschaft in Mosambik.
Roughly 90% of Mosambicans have no alternative source of fuel for cooking.
Etwa 90% der Mosambikaner haben keine alternative Energiequelle zum Kochen. Studien zufolge verbraucht jeder durchschnittlich 2 Tonnen Holz im Jahr. Bei einer Bevölkerung von über 30 Millionen sind das also insgesamt rund 60 Millionen Tonnen. Das ist eine enorme Zahl an Bäumen, die sich jedes Jahr in Rauch auflöst und nicht ersetzt wird.
And not being replanted.
Schwarz und sein Team haben seit Mitte der 90er Jahre nach eigenen Angaben rund 2 Millionen Bäume gepflanzt und so ein brachliegendes Grundstück in einen Wald verwandelt. Das Mesimbit Forest Center liegt nur etwa eine halbe Stunde Autofahrt von Andradas Dorf entfernt. Mit den Jahren hat das Projekt Nachahmer gefunden. Wer Interesse hat, selbst Bäume zu pflanzen, bekommt hier Samen und Setzlinge. So wie Lucia Mercia Schande. Rund um das Büro der Nichtregierungsorganisation, für die sie arbeitet, hat sie einen kleinen Wald angelegt. Heute bricht es mir das Herz, hierher zu kommen, sagt Schande, während sie einem kleinen Weg in den dichten Wald folgt. 2019 hatte der verheerende Zyklon Idai hier viele der ältesten, größten Bäume entwurzelt. Doch dieser Verlust wäre noch zu verschmerzen gewesen.
After Idai, of course, a lot of trees fell. Nach Idai sind viele Leute hierher gekommen, um sich an den umgestürzten Bäumen zu bedienen. Nachdem sie alles vom Boden aufgesammelt hatten, fingen sie an, andere größere Bäume zu fällen. Das waren keine Frauen, die Feuerholz brauchten. Das waren Männer mit Motorsägen und Autos, die hier ein Geschäft witterten. Sie transportierten erst die Holzstämme ab und brannten den Rest zu Holzkohle. Wir haben versucht, unseren Wald so gut wie möglich zu schützen, aber wir hatten damals angesichts der humanitären Krise natürlich größere Sorgen. Wenn unser Büro heute von hier wegziehen würde, könnte ich nicht dafür garantieren, dass ein Jahr später nicht auch der Rest des Wäldchens verschwunden wäre.
Denn Holz ist Geld. Nicht nur für die arme Bevölkerung, auch für kommerzielle Händler. Ganz in der Nähe befinden sich Holzlager und Sägewerke, gut abgeschirmt hinter hohen Mauern mit Wachschutz und Videoüberwachung. Von hier aus wird mosambikanisches Tropenholz in erster Linie nach China exportiert. Angesichts des jahrzehntelangen massiven Raubbaus sind die goldenen Zeiten des nicht immer legalen Geschäfts mittlerweile jedoch vorbei. Die Fahrt zurück in das Dorf des alten Mannes führt durch regelrechte Mondlandschaften. Überall ragen teils verkohlte Baumstümpfe aus dem Boden. Junge Männer schieben mit dicken Holzplanken beladene Fahrräder durch den tiefen Sand. Oft sind sie tagelang von noch vorhandenen Wäldern in die Stadt unterwegs. Nur Obstbäume stehen noch vereinzelt in der Nähe der Siedlungen, so wie der Mangobaum, unter dem Domingos Andrada sitzt. Andrada unterhält sich mit einem wesentlich jüngeren Nachbarn, der gerade in die Stadt aufbricht. Knapp 30 Kilometer muss er mit seinem Fahrrad zurücklegen. Auf den Gepäckträger hat er einen Sack Holzkohle geschnallt. Auf die Frage, um welches Holz es sich handelt, antwortet er Msasa, ein einheimischer Baum.
Um ihn zu finden, musste ich weit fahren, denn hier gibt es diese Bäume ja nicht mehr. Aber das lohnt sich, denn die Qualität ist besser und ich verdiene etwas mehr.
Und was passiert, wenn auch dort alle Bäume gefällt worden sind? Er habe keine Ahnung, was er dann machen werde, sagt er, und wovon er dann leben soll. Das sei schon jetzt schwierig. Deshalb würden Männer wie er für einen minimal höheren Gewinn auch lange Fahrtstrecken in Kauf nehmen, sagt Lucia Mercier-Schande. Ihre Nichtregierungsorganisation unterstützt in diesem Dorf eine Klinik, denn regelmäßig werden hier Menschen krank, weil sie Rauch und Emissionen ausgesetzt sind.
Kochen auf offenem Feuer ist nicht gesund. Die Leute leiden unter Augen- und Atemwegserkrankungen. Ebenso ungesund ist natürlich die Holzkohleproduktion. Aber sie ist ihr einziges Einkommen. Dieser junge Mann fährt jetzt 27 Kilometer weit, um 750 Metikal zu verdienen, vielleicht auch weniger. Zum Vergleich, eine Tüte Reis kostet das Doppelte, 5 Liter Speiseöl etwa dasselbe. Und er muss eine 7- bis 8-köpfige Familie ernähren. Klar kann man sagen, dass es falsch ist, was er tut. Man kann ihm und allen anderen auch erklären, warum. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es hier keine andere Arbeit gibt.
Mosambik zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. In einer ländlichen Gegend wie dieser leben die meisten Menschen von kleinbäuerlicher Landwirtschaft. Und auch das werde schwieriger, klagt Domingos Andrada. Auf seinem Grundstück hat er ein kleines Feld angelegt, so wie alle hier. Aus dem sandigen Boden ragen Blätter der Cassava-Knolle. Viel mehr gedeihe hier nicht mehr, sagt Andrada.
Der Reisanbau funktioniert noch ganz gut, aber Mais wächst nur noch an wenigen Stellen. Der Ertrag ist winzig, er reicht vielleicht für 2 bis 3 Mahlzeiten. Das liegt wohl auch daran, dass sich das Wetter hier verändert hat. Zur Zeit meiner Großeltern gab es hier keine Zyklone wie Idai. Und seit Idai hat es weitere Zyklone gegeben. Der Wind zerstört die Pflanzen und auch der Mangobaum trägt seitdem weniger Früchte. Nichts, was wir anbauen, wächst so gut wie früher.
Entsprechend prekär ist die Ernährungslage, nicht nur hier, sondern im gesamten Land. Laut dem Welternährungsprogramm sind etwa die Hälfte der Kinder unter 5 Jahren mangelernährt. Und die Bevölkerung wächst weiter um fast 3% im Jahr. Die traditionellen Anbaumethoden können die wachsende Nachfrage nicht decken,
und sie tragen erheblich dazu bei, dass die Produktivität der Böden abnimmt. Wie in vielen Ländern im Süden Afrikas ist die sogenannte Slash-and-Burn-Methode verbreitet. Felder werden auf gerodeten Waldflächen angelegt und jedes Jahr vor der Aussaat abgebrannt, unter anderem, um sie von Unkraut zu befreien und Schlangen zu vertreiben. Es sei ein fataler Kreislauf, erklärt Umweltschützer Alan Schwarz.
So when you clear a piece of forest in order to grow your subsistence and bear in mind.
Die Kleinbauern roden ein Waldstück, um das anzubauen, was sie zum Überleben brauchen. In Mosambik sind etwa 90% der Bevölkerung darauf angewiesen. Der Boden ist zunächst noch fruchtbar, aber der natürliche Kreislauf wird durch das Fällen der Bäume und die Feuer massiv gestört. In 4 bis 6 Jahren sind die Böden ausgelaugt und die Leute roden ein neues Stück Wald. Es ist also eine sehr zerstörerische Art der Landwirtschaft. Etwa 40% des Waldverlusts geht darauf zurück.
Studien zufolge ist diese Art der Landwirtschaft in Mosambik sogar der Haupttreiber der Abholzung. Dafür werden mehr Bäume gefällt als für die Herstellung von Holzkohle oder den Export. Wie viel Wald Mosambik in den letzten Jahren insgesamt verloren hat, ist schwer zu beziffern, auch weil es keine aktuellen Erhebungen gibt. Laut Weltbank ist der Wald von 2003 bis 2013 jedes Jahr um eine Fläche geschrumpft, die der des Saarlandes entspricht. Und Wälder spielen eine wichtige Rolle beim Klimawandel. Mosambik gehört zu den Ländern der Welt, die am stärksten unter den Auswirkungen leiden. Extreme Wetterphänomene werden häufiger. Es sei kein Zufall, dass das Hinterland der mosambikanischen Hafenstadt Beira nun immer öfter von Zyklonen zerstört werde, sagt Ellen Schwarz.
So you've lost massive areas of forest to provide number one food.
Riesige Waldflächen sind hier verschwunden, um Lebensmittel anzubauen und Energie zum Kochen zu gewinnen. Entsprechend verändern sich der Luftdruck und das regionale Klima. Der schwarze Boden der abgebrannten Flächen trägt außerdem dazu bei, dass die Temperaturen noch höher steigen. Die Richtung der Zyklone wird von den Luftdruckunterschieden zwischen dem Meer und dem Land bestimmt. Das heißt, sie werden direkt in die Zonen gelenkt, in der die Umweltzerstörung am größten ist. Es ist also kein Wunder, dass Zyklone hier immer häufiger und stärker werden. Und zwar nicht wegen steigender CO2-Werte in der Atmosphäre, sondern wegen der massiven Abholzung in dieser Region.
Bei der letzten Klimakonferenz in Glasgow stand die Abholzung der Wälder ganz oben auf der Tagesordnung. Auch die mosambikanische Regierung hat das Abkommen unterzeichnet, wonach die Zerstörung der Wälder bis 2030 gestoppt, rückgängig gemacht und eine nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume gefördert werden soll. Aber Alan Schwarz rechnet nicht damit, dass Mosambik dieses Ziel erreichen kann.
Sie werden 2030 nur mit der Abholzung aufhören, weil es dann keine Bäume mehr gibt. Jedenfalls, wenn es weiterhin in dem Tempo weitergeht. Und auf eine Veränderung weist nichts hin. Diese Absichtserklärung hat nichts mit der Realität zu tun.
Aufgeben sei trotz dieser verheerenden Aussichten jedoch keine Option, sagt Schwarz, während er auf einem schmalen Weg durch seinen Wald geht. Hier im Mozambique Forest Center zeigt er Alternativen auf, die angesichts der komplexen Problemlage auch praktikabel sind. Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass Wälder nur geschützt werden können, wenn sie für die Menschen vor Ort auch einen Wert haben. Sein Team stellt hier Baumöle, Seifen, Honig und Möbel her, die mehr Geld bringen als der Verkauf von Holzkohle. Um die jahrelange Durststrecke zu überbrücken, die der Wald braucht, um zu wachsen und in der die Menschen sowohl ein Einkommen als auch Nahrung benötigen, verbindet Schwarz die Wiederaufforstung mit Landwirtschaft. Am Ende des Pfades lichtet sich der Wald, die Landschaft weitet sich. Frauen arbeiten auf einem Feld, das sich schon auf den ersten Blick vom traditionellen Anbau unterscheidet. Der Boden ist nicht schwarz verbrannt, sondern von einer dicken Mulchschicht bedeckt. Zwischen Reihen von Hügelbeeten wachsen kleine Bäume. Der Umweltschützer stellt Frauen, die sich für diese als Agroforestry bekannte Methode interessieren, für ein Jahr ein.
During that year they really go through every step.
Im Lauf dieses Jahres lernen sie Schritt für Schritt, wie dieses nachhaltige landwirtschaftliche System funktioniert. Die Böden verlieren nicht an Fruchtbarkeit, die Erträge verbessern sich. Biomasse reichert sich an, Bodenmikroben siedeln sich an. Die Feuchtigkeit in den Böden wird erhalten, die Biodiversität wird geschützt. Darüber halte ich keine Vorträge, das sehen die Frauen selbst. Am Ende des Jahres haben sie diese Techniken gelernt und außerdem etwas Geld verdient. Etwa ein Drittel von ihnen setzt dieses System dann auch zu Hause auf ihren Feldern um.
In den letzten 3 Jahren, seit Zyklon Idai, habe das Interesse an seiner Methode deutlich zugenommen, erzählt Schwarz. Denn während auf traditionell bewirtschafteten Feldern auch die letzte dünne Humusschicht weggeschwemmt wurde, wuchs zwischen den Bäumen in Mesembit schon bald neues Gemüse. Und zwar so viel, dass es nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch tausende Schulkinder in der Umgebung monatelang ernährt hat. In der Nachbarschaft hat das einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Angesichts der massiven Zerstörung drumherum sind diese Fortschritte zwar klein, aber sie sind ein Hoffnungsschimmer.
Die massive Abholzung von Wäldern ist nicht nur in Mosambik, sondern weltweit eine wichtige Ursache für Klimakrise und Naturkatastrophen. Wie hängt beides zusammen und welche Konsequenzen hat das für die betroffenen Ökosysteme? Das möchte ich wissen von der Geoökologin und Waldbrandexpertin Kerstin Thonicke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Hallo.
Ja, schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Frau Thonicke, wir haben gerade gehört, dass in Mosambik die massive Abholzung eine wesentliche Rolle spielt bei den häufigen und immer stärker werdenden Zyklonen, die das Land heimsuchen. Wie sieht das im weltweiten Maßstab aus? Wie verbreitet ist die Abholzung und welche Rolle spielt sie für den Klimawandel?
Die Abholzung spielt nach wie vor eine sehr große Rolle, leider muss man dazu sagen. Wir haben verschiedene Berichte, wonach der Wald weiterhin an Fläche verliert, wo die Wälder, gerade auch die tropischen Wälder, die sehr schlecht geschützt sind, abnehmen. Und das ist besonders auch in den tropischen Ländern stark. Ich meine die Länder Afrikas, Lateinamerika und auch in Asien. Und das ist der Bericht der FAO, die sich mit den Veränderungen der Waldflächen und den Ursachen beschäftigt hat, aber eben auch Sorge gewesen der letzten internationalen Verhandlungen der Klima-COP wie auch der Biodiversitäts-COP, die wir vor wenigen Wochen hatten.
Genau. Ich komme gleich darauf zurück. Bleiben wir nochmal bei diesen Abholzungen. Was sind die Gründe für diese Abholzung? Steckt dahinter immer das große Geschäft? Sie erwähnten Tropenhölzer, da denkt man sofort sozusagen halt großes Geschäft und so. In Mosambik hat man gesehen, dass da 90% der Bevölkerung tatsächlich davon lebt, das abzuholzen, Holzkohle zu verkaufen. Ist das in anderen Gegenden der Welt auch so? Können Sie das irgendwie beziffern?
Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und hier sieht man auf den einzelnen Kontinenten und vielleicht auch, wenn man genauer reinschaut, auch in den einzelnen Regionen, sehr unterschiedliche Muster. In Afrika stellt sich das Bild so dar, dass viel, ungefähr 30% der abgeholzten Flächen oder das, was degradiert ist, wirklich für den Holzeinschlag verloren geht, aber der große Anteil wirklich für die Herstellung von Holzkohle und zum Holzsammeln zerstört wird. In Lateinamerika sind die Anteile ganz, ganz anders. Da sind ungefähr 70% gehen an den professionellen Holzeinschlag verloren und nur ein ganz, ganz kleiner Anteil geht durch die Herstellung von Holzkohle verloren. Also wir haben hier kontinental ganz unterschiedliche Bilder. Und ja, das hängt dann eben mit unterschiedlichen Zusammenhängen, geht das zusammen, was eben die Einbindung in den globalen Holzmarkt und der Ressourcennachfrage einhergeht.
Wie kann man darauf reagieren? Ich frage auch vor dem Hintergrund, dass vor einer Woche der 6. Sachstandsbericht des Weltklimarats der Vereinten Nationen erschienen ist. Da war klar, Emissionen sind so hoch wie nie, Handlungsbedarf ist da. Und die Reduktion der Emissionen ist wirklich mehr geraten als sonst in der Zeit vorher. Nur klingt das alles, was vorgeschlagen wird, so ein bisschen, als würde das an der Lebenswirklichkeit der Entwicklungsländer vorbeigehen. Wie sehen Sie das?
Ja, hier brauchen wir wirklich einen ganz differenzierten Ansatz. Wir müssen hier zwei Dinge auseinanderhalten. Einerseits müssen wir berücksichtigen, dass Länder wie Brasilien einfach nochmal ganz anders in den internationalen Prozess, Globalisierung, in den Holzmarkt, Ressourcenmarkt, Export von Soja, Rindfleisch und anderen Gütern viel, viel stärker eingebunden ist. Und diese natürlich große Treibhausgasemissionen auch bewirken und hervorrufen. Gleichzeitig haben wir aber eben die Lebenswelt vieler ärmerer Regionen, auch innerhalb dieser großen Länder wie Brasilien, aber eben auch in vielen afrikanischen Ländern. Da fühlt man sich so, als ob die Lebenswirklichkeit der Länder dort komplett abgekoppelt ist von den hochtechnisierten Vorschlägen, die da jetzt auch gemacht werden. Aber was wir im Blick behalten müssen, ist, dass die Länder, die diese hohen technologischen Standards haben, auch die Länder sind, die eben am meisten an CO2 und anderen Treibhausgasemissionen verursachen und die eben diese Technologie auch nutzen müssen, um signifikant ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren und auch eine Verantwortung dafür haben, dass eben ihre übergroße Ressourcennachfrage in der globalisierten Welt Biodiversitätsverluste und Waldverluste in tropischen Ländern bedeuten. Also da gibt es dann so Zahlen wie zum Beispiel ungefähr 17-20% der Rindfleisch- und Sojaimporte in die EU stammen vielleicht aus illegal abgeholzten Flächen im brasilianischen Amazonas und in den Trockenwaldgebieten. Und das ist nur ein Beispiel. Und das zeigt einfach die globale Verantwortung, die eben die industrialisierten Länder haben. Und gleichzeitig braucht es aber eine breite Unterstützung, eine finanzielle Unterstützung eben für die Länder des globalen Südens, die Länder, die größere Herausforderungen haben, ihren Menschen vor Ort Alternativen zu bieten für eine bessere Lebensqualität, für eine bessere Ernährung und auch Gesundheitsversorgung. Und hier bedarf es einfach auch einer globalen Lösung und die Länder eben mit diesen Herausforderungen stärker mitzunehmen und auch die lokale Bevölkerung besser zu unterstützen.
Zum Schluss die Frage, wie wichtig sind solche kleinen Projekte vor Ort? In dem Watter hatte ich den Eindruck, dadurch, dass diese Zyklone so stark die Umgebung in Mosambik zerstört haben und die Leute hinterher aber gesehen haben, die Projekte, die den Wald aufbauen, die Bäume, die Setzlinge verteilen an die Bevölkerung, die haben tatsächlich etwas bewirkt. Wie wichtig sind solche Geschichten? Was würden Sie sagen?
Ich denke, solche Geschichten sind sehr, sehr wichtig, weil sie Erfahrungen unmittelbar nachvollziehbar, nacherlebbar machen und die Leute, die unterschiedliches Wissen, unterschiedlichen Bildungszugang haben, darüber besser verstehen können, was es heißt, lokale Lösungen umzusetzen. Also die Herausforderung ist ja von diesen großen Plänen, wie eben auch bis 2030 30% der Land- und Meeresfläche unter Schutz zu stellen, die Entwaldung bis 2030 weitestgehend zu stoppen global. Das sind ja alles große Ziele, die sind ganz, ganz wichtig für Klima- und Biodiversitätsschutz und die brauchen lokale Umsetzungen. Und solche kleinen Beispiele können ganz, ganz Großes bewirken und die sind einfach ganz, ganz wichtig.
Kirsten Thonicke war das vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung über den Zusammenhang zwischen Abholzung und Klimawandel weltweit und darüber, wie wichtig kleine Projekte vor Ort sind, um die großen Ziele runterzubrechen für die Bevölkerung vor Ort. Danke für Ihre Einschätzung.
Danke.
Morgen im Podcast der Weltzeit geht es um einen Streit in Gibraltar zwischen Vogelfans und Energiekonzernen, die mit Windkraftanlagen grüne Energie gewinnen wollen. Doch es bahnt sich ein Kompromiss an. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.